ARD Sounds.
Moin, willkommen zu einem wechselhaften Donnerstag. Ich bin Maike Nielsen und ich bin heute durch Schneeflocken zur Arbeit geradelt und habe später in der Sonne im T-Shirt einen Kaffee getrunken. Verrückter Tag. Und ich weiß, die Weltlage ist gerade unsicher und es macht nicht immer Lust, Nachrichten zu hören. Wir haben aber heute überraschend gute und die kommen aus dem Hamburger Hafen. Außerdem immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger gründen Start-ups und zuerst aber beschäftigen wir uns mit der Demonstration, die heute ab 17.30 Uhr auf dem Rathausmarkt startet. Wir haben heute den 26. März.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wenn wir diese Folge hochgeladen haben um 17 Uhr, dann sammeln sich vermutlich gerade viele Menschen in der Innenstadt. Sie wollen protestieren gegen sexualisierte Gewalt, die Frauen und Kindern im Netz angetan wird. Ausgelöst durch den Fall der Schauspielerin Colleen Fernandes, den hat ja der Spiegel recherchiert. Und Jenny Witt fährt gleich zu der Demo. Und Jenny, du hast ja im Vorwege mit vielen Menschen gesprochen. Es kommen ja nicht nur viele Hamburgerinnen und Hamburger zur Demo auf den Rathausmarkt um 17.30 Uhr. Auch Parteien sind dabei. Welche sind's denn?
Alle außer der AfD. Angestoßen wurde dieser Protest aber von Annika Urbanski. Sie ist Mitglied der Hamburger SPD-Fraktion. Und heute sagte sie mir, dass sie und eine Freundin einfach das Gefühl hatten, man müsse endlich auf die Straße gehen. Es reicht. Das ist ihr Slogan. Also ist das Ganze eigentlich nicht als Parteiaktion gestartet, obwohl sie SPD-Mitglied ist. Aber, wie du sagst, es gibt jetzt viel Zuspruch aus der Politik. Die SPD selbst, die Grünen, die Linke und die CDU, die sagen alle öffentlich, dass sie die Demo heute unterstützen, dass die Scham die Seite wechseln muss. Der Satz der Französin Gisèle Pelicot, selbst ein Opfer des massiven Missbrauchs und ihr Argument, kennen wir ja inzwischen, es sollen die Täter sein, die bloßgestellt werden, nicht die Frauen. Nur die AfD bleibt da außen vor. Die sieht keinen Handlungsbedarf im Bereich der digitalen sexualisierten Gewalt. Und das machte sie gestern in der Bürgerschaft auch sehr klar.
Jetzt also die anderen Bürgerschaftsparteien sind dabei. Was genau fordern Sie denn? Kommen Sie da auf einen gemeinsamen Nenner?
Ja, schon. Also vor allem, dass gegen digitale sexualisierte Gewalt dringend gehandelt werden müsse. Also Dinge wie diese Deepfakes, diese täuschend echten Aufnahmen von Frauen und Kindern, die ja im Netz ohne ihre Einwilligung verbreitet werden. Ein rasant zunehmendes Problem übrigens, weil sich solche Videos natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sehr leicht erstellen lassen. Weil es jetzt sogar Apps gibt oder KI-Werkzeuge, mit denen man Menschen auf Bildern entkleiden kann. Und daraus werden dann pornografische Filme. Das Ausmaß dieses Problems, darüber lässt sich nur spekulieren. Sicher ist aber, dass viele Frauen schon davon betroffen sind. Und dieses Thema, das greifen die Parteien sehr wohl auf. Die sagen, genau wie viele Frauen, dass das Gesetz in Deutschland momentan nicht stark oder präzise genug ist, um die Verbreitung solcher Aufnahmen zu verhindern.
Du hast es ja gerade angesprochen, diese Art Bilder verbreiten sich sehr schnell, auch mit Hilfe von KI. Sexualisierte Gewalt im Internet ist mittlerweile ja ein Riesenproblem. Nun hat gestern auch Bundeskanzler Friedrich Merz dazu Stellung bezogen und die Gewalt unter anderem mit Zuwanderung begründet. Was meinst du, wird diese Aussage heute auf der Demo auch thematisiert?
Ja, die hat schon sehr viel Ärger verursacht. Das sieht man in den sozialen Netzwerken und die wird sicherlich heute thematisiert werden. Friedrich Merz sagte ja, dass die Gewalt in der Gesellschaft gerade explodiere, sowohl im digitalen als auch im analogen Bereich und dass man darüber sprechen müsse, woher die Gewalt kommt. Ein beachtlicher Teil, sagte er, käme aus der Gruppe der Zuwanderer und das gehöre auch zur Vollständigkeit dazu. Aber über diese Kommentare sind schon die Linken und die Grünen und viele außerhalb der Politik sehr empört. Das lenke von den eigentlichen Ursachen der Gewalt ab, sagte zum Beispiel Clara Bünger von den Linken danach. Denn diese Gewalt, die gäbe es schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Und hier in Hamburg, da hat sich auch die grüne Justizsenatorin Anna Gallina schon dazu geäußert, auch auf Instagram. Merz sei sich wohl seit der Abstimmung über die Strafbarkeit in der Ehe treu geblieben, ne? Und da meinte sie natürlich, dass er sich da wirklich nicht verändert hat in seiner Sichtweise.
Ja, er hat damals in den 90er Jahren, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr es genau war, sich dagegen ausgesprochen, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar gemacht wird, richtig?
Richtig, genau darum geht's.
Genau, die Gesetze wollten wir nochmal kurz drüber sprechen. Auf Bundesebene sollen die ja verschärft werden, die Gesetze zu sexualisierter Gewalt. Wie weit ist man jetzt damit?
Ja, also in diesem Bereich soll auf jeden Fall nachgeschärft werden. Und die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD, die hat schon einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Der soll zum Beispiel das Erstellen und Verbreiten pornografischer Deepfakes mit künftig bis zu 2 Jahren Haft bestrafen. Und das ist natürlich schon mal ein Schritt voran, sagen viele Opfer und viele Frauen, die in diesem Bereich sich engagieren. Aber sie glauben, dass es immer noch viel zu wenig gesetzliche Werkzeuge geben wird, um wirklich pornografische Inhalte im Internet einzufangen. Dass zum Beispiel auch die Plattformen überhaupt nicht in die Verantwortung gezogen werden. Dass es eigentlich möglich sein müsste, für Frauen Schadensersatzansprüche gegen die Plattformen zu stellen und Gelder einzufordern, wenn diese Inhalte nicht gelöscht werden. Und es gibt eben auch Beispiele von Frauen, die jetzt schon betroffen sind, wie die Schweriner Klimaaktivistin Theresia Krone. Die hat mit dem NDR gesprochen. Auch von ihr gab es gefälschte Nacktbilder. Sie hat dann Strafanzeige gestellt. Und der Täter erhielt eine Geldstrafe. Also aus ihrer Sicht wurde das Ganze als quasi Bagatelldelikt behandelt und sie wurde noch nicht mal von dieser Verurteilung informiert. Sie war einfach als Opfer in diesem Moment unwichtig, sagte sie.
Ausgelöst, haben wir ja gesagt, wurde die Demo heute durch den Fall Colin Fernandes. Colin Fernandes wollte heute ja auch bei der Demo dabei sein ursprünglich, kommt jetzt aber nicht, oder?
Richtig, das war der Plan, denn einer der Auslöser für diese Demo sind ja ihre Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. In einer Spiegel-Reportage hatte sie ja gesagt, er habe ohne ihr Wissen pornografische Inhalte von ihr veröffentlicht und verschickt. Man muss sagen, für Christian Ulmen gilt weiterhin die Unschuldsvermutung und sein Anwalt spricht von unzulässiger Verdachtsberichterstattung. Er hat rechtliche Schritte angekündigt. Ja, aber du hast recht, Colin Fernandes wollte heute an der Demo teilnehmen. Aber gestern schrieb sie bei Instagram, dass es ernstzunehmende Sicherheitsbedenken gäbe, dass sie Morddrohungen erhalten habe. Und deswegen würde sie heute nicht vor Ort sein.
Dankeschön für die Informationen, Jenny Witt. Es sind ja gerade unsichere Zeiten. Das merken nicht nur Menschen, die im Netz Hassbotschaften bekommen. Das merken auch alle, die Geschäfte machen, zum Beispiel im Hamburger Hafen. Betriebe und Reedereien, ja, die mussten mit US-Zöllen, gesunkenen Frachtraten und allgemein im unsicheren Welthandel klarkommen im vergangenen Jahr. Und das haben sich meine Kollegen Reinhard Postelt und Oliver Wuttke mal genauer angeguckt. Reinhard, ich fange mal bei dir an. Wie hat sich denn der Hamburger Hafenbetrieb Hala in dieser schwierigen Situation behauptet?
Also man muss sagen, wirklich verdammt gut, denn diese Hamburger Hafen- und Logistik AG, die hat vergangenes Jahr fast 10% mehr Umsatz gemacht, das ist viel, und die Summe zog auf 1,76 Milliarden Euro an. Eigentlich sprang dabei auch ein netter Gewinn raus, eigentlich 160 Millionen Euro beträgt nämlich das Betriebsergebnis, aber die Hala muss diesmal einmalige Steuerzahlung leisten, und zwar 150 Millionen Euro. Warum? Ist kompliziert zu erklären. Ich glaube, das nutzt euch auch nicht viel wirklich. Aber diese Steuerlast fällt wohl nur dieses eine Jahr an. Das heißt, es bleiben dann im Prinzip nur 10 Millionen Euro Gewinn übrig. Und deshalb, ja, schüttet die Hala auch diesmal keine Dividende aus. Das heißt, auch der Haushalt der Stadt Hamburg bekommt keinen Cent dazu. Denn Hamburg ist ja mit 50,1% der Hauptaktionär und könnte eigentlich jede Million gut gebrauchen.
Hamburg ist ja auch an Hapag-Lloyd beteiligt und die Reederei, die spielt richtig Geld ein. Da kommen in diesem Jahr vermutlich 70 Millionen Euro, die im Vergangenen erwirtschaftet wurden. Da gibt es eine Dividende.
Und da freut sich die Stadt, ne?
Jo.
Ja, vor gut einem Jahr ist ja die weltgrößte Reederei MSC mit 49,9% bei der Hala mit eingestiegen. Und wir erinnern uns sicher noch alle an die Proteste der Hafenarbeiter. Die Gewerkschaft Verdi hatte ja damals gewarnt, jetzt gehen Arbeitsplätze verloren. Reinhard, ist das passiert?
Nee, das Gegenteil ist passiert. Erstmal sagt der neue Hala-Chef Jeroen Eysink, die 3500 Arbeitsplätze in Hamburg sind sicher. Warum? Die Reederei MSC hat nämlich ihre Zusagen eingehalten. Sie hat deutlich mehr Container zur Hala geschickt und nach Hamburg. Der Umschlag von Containern ist dort um 5% im letzten Jahr gestiegen. Also, die umstrittene Liaison mit MSC hat die Braut Hala eher gestärkt. Auch weil mehr investiert wird. Mehr als 430 Millionen Euro investiert die Hala nun, um die Container in Hamburg effizienter umzuschlagen. So gibt es jetzt ferngesteuerte Containerbrücken. 3 kommen dazu in Altenwerder noch im April. Und das macht alles viel Spaß, sagt Jeroen Eysink.
Für uns bedeutet Effizienz und Automatisierung aber nicht, dass wir Stellen streichen oder Personal abbauen wollen. Im Gegenteil. Wir glauben, dass durch die Mengensteigerung und vor allem auch die demografische Entwicklung unserer Belegschaft wir Veränderungen mehr als ausgleichen werden.
Also die Jobgarantie, die MSC der Hala zugesichert hat, die funktioniert.
Oliver, du hast ja eben schon gesagt, dass du mit Hapag-Lloyd gesprochen hast. Sieht's ja eh nicht gut aus.
Ja, die Reederei schreibt schwarze Zahlen, aber das Geschäft wird schwieriger. Kleiner Schlenker nochmal zu Reinhard. Auch Hapag-Lloyd kauft sich in Containerterminals ein, baut sogar eigene in Brasilien, sollen 2028 in Betrieb gehen. Und im vergangenen Jahr haben sie Teile des Hafens von Paris, Le Havre an der französischen Nordseeküste übernommen. Das Kerngeschäft bleibt natürlich der Containertransport. Der ist global gewachsen, +8%, hauptsächlich in der Pazifikregion. Auch die weiteren Wachstumsaussichten sind sehr gut, sagt Rolf Haben Jansen, der Reedereichef. Aber es wird immer weniger am Container verdient. Die Frachtrate, also quasi der Ticketpreis für einen Container, ist von durchschnittlich $1,500 auf $1,300 gesunken im vergangenen Jahr. Und das führt dazu, dass trotz größerer Transportmengen die Reederei weniger verdient hat. Der Gewinn ist von $2,6 Milliarden auf rund $1 Milliarde geschrumpft im vergangenen Jahr. Dazu kommen die internationalen Krisen, der Kampf um die US-Zölle, das behindert die Märkte sehr. Es kommen die Krisen in Nahost dazu, das Rote Meer muss umfahren werden, man muss ganz um Afrika rum, um von Asien nach Europa zu kommen. Das bedeutet enorme Treibstoffkosten, enorme Personalkosten, Zusatzkosten bei Versicherung und dann noch der Konflikt um den Iran im Moment, die geschlossene Straße von Hormuz. Das sind alles belastende Faktoren. Deshalb will die Reederei Hapag-Lloyd in diesem Jahr 1 Milliarde Euro einsparen bei ihren Kostenstrukturen. Heißt aber, Rolf Haben Jansen sagt, in Hamburg wird niemand entlassen. Kein Arbeitsplatzabbau hier in der Stadt.
Ja, genau. Du hast ja gerade angesprochen, wir haben aktuell auch noch mit dem Krieg in Nahost zu tun und mit der gesperrten Straße von Hormuz. Inwiefern wird das denn Hapag-Lloyd belasten? Die Reederei kann da ja ihre Schiffe nicht mehr durchschicken.
Nee, und tatsächlich sitzen 6 Schiffe fest, 150 Menschen der Besatzung, die versorgt werden müssen. Das ist eine große Aufgabe, der sich das Unternehmen auch wirklich sehr intensiv widmet. Auf Details ist er da nicht eingegangen, wollte auch keine detaillierten Fragen beantworten, wie die Menschen da versorgt werden. Aber vor allen Dingen verursacht das auch hohe Kosten, 40 bis 50 Millionen Dollar pro Woche kostet es, durch den Iran-Konflikt und durch die Umschiffungen und auch durch die gestiegenen Versicherungskosten, die man da jetzt vornehmen muss. Das alles ist kritisch und sieht es aber vor allen Dingen als Belastung für das erste Quartal dieses Jahres. Tatsächlich macht die Unternehmensleitung einen Unterschied. Corona, das war ein globales Problem, das hat alles durcheinander gebracht. Dies hier, der Iran-Konflikt, ist schlimm, ist gravierend, hat deutliche Auswirkungen, aber es bleibt ein regionaler Konflikt. Das große Netzwerk, das globale Netzwerk von Hapag-Lloyd, das funktioniert trotzdem weiter. Übrigens auch im Hamburger Hafen, er hat noch gesagt, die Beschränkungen für Gewicht auf der Kühlbrandbrücke, wo jetzt keine schweren LKW mehr drüber fahren sollen demnächst, ist für Hapag-Lloyd nicht so relevant. Die kommen mit ihrem Containerumschlag auch ohne die Kühlbrandbrücke ganz gut klar.
Okay, das sind ja nicht ganz so düstere Aussichten, wie ja, ich jetzt erwartet hätte. Sieht die Hala das auch so, Reinhard?
Ja, auch die wirkt entspannt. Erstens läuft nur ganz wenig Ladung für die Golfstaaten über den Hamburger Hafen. Eher ist es das Problem, das hat Ole schon angesprochen, dass Schiffe fehlen, weil die da eben festsitzen in der Straße von Hormuz. Und es gibt noch eine indirekte Wirkung, ganz klar, die Dieselpreise steigen für diese großen Containerkatzen. Aber wir wissen, die Hala ist wirklich sehr weit führend in der Elektrifizierung. Ganz viele dieser Van-Carrier fahren mittlerweile mit Batterien. Überhaupt sprüht dieser neue Hala-Chef Jeroen Eysink eine ganz neue, hemdsärmelige Zuversicht aus. Der spricht viel offener als seine Vorgängerin Angela Titzrath, die war so, naja, stets hanseatisch zurückhaltend, bis sie dann vom halben Jahr ging. Bei Eysink klingt das jetzt so.
Wir verstehen uns als Boxenschieber. Und das klingt vielleicht leicht, vielleicht sogar platt. Aber wir signalisieren damit Bodenständigkeit und klare Konzentration auf unser Kerngeschäft. Weil dieses Bewegen von Boxen ist eine komplexe Angelegenheit. Und darin sind wir verdammt gut.
Ja, natürlich auch ein Signal an die Belegschaft. Ich schätze eure Arbeit und ich will auf Augenhöhe mit euch reden.
Also muss ich echt sagen, finde ich überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass die Lage trotz allem so positiv ist. Vielen Dank euch beiden.
Ja, ich nehme das auch wirklich der Hala ab. Die hat wirklich eine große Entspannung da drin.
Ja, bei Hapag-Lloyd genauso. Die haben natürlich Sorgen, aber im Großen und Ganzen keine Megakrise.
Super. Und die ganzen Zahlen, die wir gerade genannt haben, die findet ihr auch, wenn ihr in die NDR Hamburg App klickt. In unsicheren Zeiten setzen viele ja auch auf das Bewährte, denn man muss entweder sehr frustriert, sehr ideenreich oder sehr mutig sein, wenn man sagt, ich kündige jetzt meinen Job in einem großen, sicheren Unternehmen und mache mein eigenes Ding und gründe ein Start-up. Simon Ritter hat sich die Start-up-Szene in Hamburg mal genauer angeguckt. Wie mutig, fantasievoll oder frustriert sind die Hamburgerinnen und Hamburger denn?
Ich muss sagen, Mut ist auf alle Fälle da, vor allen Dingen bei vielen jüngeren Menschen, sage ich mal. Also eine große Dynamik bei Neugründungen. Im vergangenen Jahr wurden nämlich 203 neue Startups in der Stadt gegründet und das ist ein Plus von 16% im Vergleich zum Vorjahr. Und nur mal, um die Relation einzuordnen, in Hamburg gibt es insgesamt 1540 aktive Startups und ja, nach Corona sieht man wieder einen Aufwärtstrend. Aber wie das immer so ist. Trotzdem liegt Deutschland bundesweit nach wie vor auf Platz 3 nach Berlin und München. In Berlin gibt es zum Beispiel 4210 Startups, also deutlich mehr. Und in München sogar 4406.
Ja, also die Zahlen hätte ich jetzt nicht gewusst, aber in Berlin kenne ich das tatsächlich auch. Da tummeln sich ja unwahrscheinlich viele Kreative mit Startups oder Startup-Ideen. Wenn die Hamburger denn loslegen, was für Startups gründen sie denn?
Ja, das ist ziemlich eindeutig in Hamburg. Viele kommen aus dem sogenannten Green-Tech-Sektor, also Energieerzeugung und Speicherung, also alles, was mit Photovoltaik, Windenergie oder Wasserstofftechnologie zu tun hat. Das ist so das Zugpferd hier in Hamburg. Aber auch sowas wie Kreislaufwirtschaft oder Recycling sind Themen, die hier vor allen Dingen groß am Start sind. Und auch auffällig, es gibt immer mehr Startups mit internationalem Bezug, also entweder durch die Mitarbeitenden, aber auch durch die geschäftliche Aufstellung. Also viele sind hier in Hamburg, sind aber geschäftlich dann irgendwo im europäischen oder internationalen Ausland tätig.
Mhm. Was meinst du denn, warum in Hamburg noch so viele jetzt im Vergleich zu Berlin mit Start-up-Gründungen hinterherhinken?
Ja, die Herausforderung ist das liebe Geld, Thema Finanzierung und das kam heute auch raus, ist immer so hanseatische Zurückhaltung, sagt man ja hier so schön. Also seit 2015, um mal so ein paar Zahlen auch zu nennen, seit 2015 flossen 3,3 Milliarden Euro in Hamburger Startups und das ist deutlich weniger als in Berlin. Da waren zum Beispiel 38 Milliarden Euro oder auch München 12 Milliarden Euro. Das war aber nicht immer so, weil vor 10 Jahren waren Hamburg und München noch auf dem gleichen Niveau. Und ja, seitdem ist München einfach davongezogen. Und ja, das ist am Ende so der Schlüssel zum Wachstum. Also man muss sagen, in Berlin und vor allen Dingen auch in München sind Investoren für Wagniskapital, so nennt man das ja, wenn man in Startups investiert, deutlich mutiger als hier in Hamburg.
Ah ja, okay. Oder in Hamburg sind sie einfach sehr viel zufriedener in ihren alten Unternehmen.
Vielleicht, ja.
Ich danke dir, Simon. Und zum Schluss noch das hier. In Barmbek-Nord hat es heute Nachmittag einen schweren Unfall mit einem Linienbus gegeben. Der Bus war an der Drosselstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mehr als 20 Menschen wurden dabei verletzt. Updates zur Lage findet ihr in der NDR Hamburg-App. Und damit wünsche ich euch einen guten und sicheren Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.